wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Let's
go. Jetzt nur bei Saturn und Mediamarkt. Sichere dir unsere Frühlingsdeals mit glänzenden Angeboten zu TVs und kleinen und großen Haushaltsgeräten. Wie den unterbaufähigen Bauknecht Geschirrspüler BUO 3C33CX mit Energieeffizienz D für nur 399 Euro. Saturn und Mediamarkt.
Ich glaube, dass es auch ein Prozess war. Also, dass es halt bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio es halt einfach halt steil bergauf die ganze Zeit ging. Und dass es das auch ein bisschen so selbstverständlich hinnimmt, dass es halt immer nach oben geht. Und ich glaube, dass dann die Leichtigkeit dann verloren ging, also weil man das dann halt zu sehr dann wollte und mit Druck das halt nie funktioniert.
Herzlich willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Mein Name ist Patrick Thiele und als Mentaltrainer helfe ich Profisportlern dabei, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, ohne dabei an ihren mentalen Blockaden zu scheitern. Getreu dem Motto Making the Best Even Better bekommst du hier im Podcast jede Woche mentale Erfolgsstrategien für deine Top Performance. Let's go!
Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit den Hana Twins, Lisa und Anna Hana. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo. Hallo. Also, es ist sehr ungewohnt. Normalerweise sagt man immer Anna und Lisa. Ich finde es sehr schön. Lisa und Anna.
Ja, ich hatte mir das tatsächlich einfach nur so hier notiert. Deswegen bin ich da einfach so meinen Notizen gefolgt. Lass uns.
Grüße nach.
Okay, lasst uns direkt mal starten und ich würde gerne beginnen mit meinen drei Standardfragen, die ich all meinen Interviewgästen hier stelle. Ihr dürft die natürlich super gerne einfach getrennt voneinander beantworten. Ich nenne das Ganze 3x30, das heißt, ihr habt jeweils immer 30 Sekunden Zeit, um die Frage zu beantworten. Seid ihr ready?
Ready.
Okay, Frage Nummer 1. Was sind gerade drei Dinge, für die ihr besonders dankbar seid?
Für meine Familie, weil ich gerade bei meinen oder wir gerade bei unseren Eltern sind und den Omas und es immer toll ist, wie wir da aufgenommen werden. Und da würde ich anschließen für unsere Kindheit, so wie wir aufgewachsen sind, draußen in der Natur immer mit frischen Lebensmitteln und ganz viel Liebe und Vertrauen. Und gerade im Moment, dass wir halt beide komplett beschwerdefrei, ohne irgendwie Verletzungen laufen können, trainieren können, das weiß man dann auch, wenn man mal verletzt war, immer wieder zu schätzen.
Definitiv. Sehr cool. Okay, Frage Nummer 2. Was begeistert euch so sehr am Laufen?
Das mit sich selbst eins zu sein. Also weil man da irgendwie, wenn man also ganz in sein Inneres kommt, gefühlt und eben ja alles andere keine Rolle mehr spielt, sondern nur man selbst. Ja, das Gefühl von Freiheit, dass man überall hinlaufen kann, dass man irgendwie die eigenen Grenzen verschieben, austesten kann.
Und auch, das, ach so, oder gehört das noch zu deinem?
Nee, ich hätte dann das Verbindende zwischen den Menschen, also weil man ist Läufer und das ist die Verbindung. Dann ist es egal, woher man kommt, welche Sprache man spricht, ob man groß, klein, dick, dünn ist,
Manager
kariert oder keine Ahnung, gepunktet. Genau, da ist man als Läufer, liegt man gleich auf einer Wellenlänge.
Sehr cool. Okay, letzte Frage. Was treibt euch als Mensch persönlich an? Wofür steht ihr jeden Morgen auf?
Die Freude am Leben. Also ich gehe schon überleg mir schon, bevor ich einschlafe, auf was ich mich am nächsten Tag freue. Und mit dieser Energie stehe ich dann auch jeden Morgen auf.
Ja, kann ich gar nicht, also absolut, 100%.
Okay, dann lassen wir das einfach so stehen. Sehr coole Antwort. Und dann sind wir mit den drei Startfragen hier sozusagen auch durch. Das heißt, ab jetzt könnt ihr euch natürlich super gern auch so viel Zeit nehmen, wie ihr wollt, für die Beantwortung der Fragen. Und ich würde gern zum Start, einfach um hier auch alle in der Community, alle Zuhörer mal so ein bisschen abzuholen, kurz mit der Frage einsteigen über euren, sag ich mal, läuferischen Background. Also nehmt uns super gern mal kurz mit, so ein bisschen, wie ihr eigentlich persönlich zum Laufen gekommen seid.
Ja, das eigentlich sind wir Quereinsteiger. Also wir haben früher Tischtennis gespielt, Jiu-Jitsu gemacht, total sportbegeistert gewesen, aber jetzt nichts im Leistungssportbereich. Und dann waren wir 17 Jahre alt und dann hat Joey Kelly, den man von der Kelly Family wahrscheinlich kennt, einen Vortrag bei uns in der Nähe gehalten.
2007.
Und wir haben den Namen, also wir sind da vor allem hingegangen, weil wir halt Fans der Kelly Family früher waren und haben uns gedacht, ah, den hören wir uns mal an. Und ja, wir saßen da drin und haben gedacht so, oh, krass, also so wie Joey vom Laufen spricht, hat sich das angehört, das muss das Tollste auf der ganzen Welt sein. Und man hat gemerkt, wie viel Energie und ja, Freude er daraus zieht. Und wir haben gedacht, das wollen wir auch probieren. Und ja, dann, Joey hat auch gesagt, wenn ihr etwas ändern wollt, dann fangt sofort damit an. Und das haben wir dann gleich am nächsten Tag gemacht. Und irgendwie ist der Funken halt von Joey auf uns beide und übergesprungen. Und es hat uns auch nochmal so richtig connected, Anna und mich, dass wir gemerkt haben, puh, krasses, ja, wir beide brennen so dafür. Ja, und so sind wir zum Laufen gekommen.
Sind losgelaufen und haben nicht mehr aufgehört,
so ungefähr.
Okay, das heißt, ihr hattet dann auch sozusagen relativ schnell einfach für euch auch so dieses Läufer-Feeling, das ihr vielleicht vorher eben nur aus dem Vortrag von Joey Kelly kanntet da?
Ja, total. Also wir sind auch, also es ging uns erstmal nur einfach ums Laufen. Das heißt, wir sind in einer kleinen Ortschaft groß geworden, 270 Einwohner. Das heißt, wir hatten dann auch keine Laufuhr oder so. Wir haben auf die Kirchenuhr geschaut, als wir losgelaufen sind, sind dann halt einfach so lange gelaufen, wie wir wollten. Dann haben wir uns irgendwo hingesetzt, haben Trinkpäckchen getrunken, Müsli-Riegel gegessen und sind dann wieder zurückgelaufen. Das war so, wie es losging. Und also das hat uns erfüllt. Das hat uns, ja, also da haben wir einfach gemerkt, so wow, das ist ja das, was uns am meisten Spaß macht, halt irgendwie zu laufen.
Ja, und man muss sagen, dass es uns anfangs aber eher peinlich war im Sinne von, also irgendwie, wir haben keine Läufer gekannt, also es gab halt irgendwie, man konnte Fußball spielen, Tischtennis machen, aber einfach nur laufen. Und dann sind wir anfangs mit unserem Rad immer so, ja, bis das letzte Haus nicht mehr zu sehen war, so weit gefahren, die Räder in die Hecken geschmissen und dann losgelaufen, weil wir gedacht haben, wenn uns jemand laufen sieht. Und dann anfangs, wenn halt auch dann auch ab und an ein Auto vorbeigekommen ist, haben die angehalten und haben gefragt, ob sie uns mit zurück ins Dorf nehmen sollen. Und wir haben so gedacht, nee. Ja, also es war für uns echt komisch, aber irgendwie wollten wir es machen.
Okay, sehr cool. Wie lang hat es denn dann gedauert, bis so der erste wirklich eher so ambitionierte Gedanke hinter dem Laufen war oder bis so die ersten, sag ich mal, irgendwie auch Wettkämpfe da dazu gekommen sind?
Ja, ich glaube, das ging, also wir sind dann so kleine Volksläufe gelaufen und dann sind wir ein halbes Jahr später, also dann im Oktober 2007, Halbmarathon in Bad Hersfeld gelaufen und da haben wir dann überraschend die Frauenwertung gewonnen, also damals unser erster Halbmarathon 1:29, also wir hatten halt auch keinen Bezug zu einer Zeit, aber das war dann das erste Mal, dass wir halt gemerkt haben, weil wir ja sonst immer uns miteinander verglichen haben und also halt nicht so wirklich einen Bezugspunkt hatten halt außer uns selbst und wo wir dann gemerkt haben, oh, scheinbar sind wir ziemlich gut darin und da war, glaube ich, dann ist ein Trainer auf uns zugekommen und da hatten wir dann auch gemerkt so, hey, ja, wir haben voll Lust, das irgendwie strukturierter zu machen und eben auch uns Ziele zu setzen und es eben nicht nur für das reine Laufen selbst zu machen, sondern eben auch da ja Dinge zu erreichen oder sich halt neue Herausforderungen zu stellen.
Okay, jetzt habt ihr gerade schon gesagt, dass ihr natürlich so auch immer eigentlich bis dahin nur die Chance hattet, euch mit euch selbst zu vergleichen. Was sind denn so, ich meine, es sind natürlich jetzt ein paar Jahre vergangen seit dem Start, über den wir gerade gesprochen haben. Was sind aus eurer Sicht so die Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile, dass ihr sozusagen die ganze Zeit zu zweit auf diesem gemeinsamen Weg seid?
Ja, Vorteil definitiv, dass wir uns nicht alleine gefühlt haben. Und ich glaube, das ist halt so die Energie, die verdoppelt oder verdreifacht oder verhundertfacht sich halt, wenn man die spürt und die andere Person auch. Und man so, oh ja, lass uns laufen. Ja, cool. Und dann waren wir ja auch noch, in welcher Klasse waren wir 2007?
2009 haben wir, also
11. Klasse. Und dann haben wir halt immer versucht, wir hatten ja eigentlich die ganze Woche voll von Hobbys. Also wir haben halt im Orchester gespielt, wir haben also Blasorchester, Gitarre gespielt, wir haben Tischtennis noch gemacht, Jiu-Jitsu. Also eigentlich war jeder Tag ausgebucht und dann hieß es halt, okay, irgendwie zwischen Schule und anderen Hobbys, weil die wollten wir auch nicht einfach so aufgeben, das Laufen noch reinzubringen und halt irgendwie so ein, Kompagnon zu haben, der auch irgendwie sagt, ja komm, das kriegen wir doch da und da noch hin und dann stehen wir einfach ein bisschen früher auf und
laufen von der Schule heim.
Ja genau, also jemand, der auch dafür begeistert ist und nicht irgendwie Dinge dann als Problem sieht, sondern einfach sagt, ja, lass uns machen, das hilft ungemein.
Und auch ein Riesenvorteil, glaube ich, das haben wir dann erfahren, als dann halt dann die erste Verletzung kam, dass es uns extremst geholfen hat, wenn die andere dann halt laufen konnte und gute Leistungen zeigen konnte. Also dann war das nicht so, dass dann diejenige, die verletzt war, gedacht hat, oh Mann, warum kann die laufen und ich nicht? Sondern das war eher so, dass man dann halt an der positiven Energie mit hochgezogen wurde und sich gedacht hat, so, oh wow, wie cool. Also da werde ich auch bald wieder sein. Also das ist eher so, eine gute Möglichkeit war eben halt dann in einer schweren Situation jemand zu haben, der einen da so wieder mit hochzieht.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Einfach da jemanden immer an der Seite zu haben, ist natürlich eine unglaublich wertvolle Erfahrung. Und ihr habt gerade schon gesagt, so dass in der ersten Phase, wo es mal die ersten Verletzungen gab, das dann auch noch mal irgendwie sich mehr gezeigt hat. Und natürlich, dass auch generell sich so ein bisschen immer wieder auch durch viele Karrieren zieht, auch bei euch, einfach immer wieder die ein oder andere Verletzung dabei war. Und mich würde auf jeden Fall mal interessieren, wie so sich eure, sag ich mal, Leichtigkeit auch beim Laufen entwickelt hat. Weil ich habe persönlich in den letzten Wochen ganz viel mit Profis gesprochen, auch hier im Podcast teilweise, die alle irgendwie ein Stück weit gesagt haben, so ja, im Laufe der Zeit, je länger ich Profi war, je länger ich dann irgendwie auch diese ambitionierten Ziele verfolgt habe, umso mehr ist irgendwie auch diese ganze Leichtigkeit verloren gegangen, bis zu einem Punkt, wo sie vielleicht irgendwie gefühlt gar nicht mehr da war. Wie war das bei euch?
Ja, ich glaube, so ein bisschen war es, weil wir am Anfang sind wir halt total naiv reingegangen, ohne irgendwelche Zeiten zu kennen oder ein Gefühl auf eine Streckenlänge zu haben. Und das bringt einem halt echt eine große Leichtigkeit. Und je mehr man sich selbst halt vergleichen kann mit früheren Zeiten, die man gelaufen ist, dann will man natürlich immer besser werden. Und am Anfang sind die Fortschritte halt sehr groß, die Sprünge, und dann werden sie immer kleiner. Und irgendwann macht man vielleicht auch mal eine Zeit lang keinen Fortschritt. Und da im Kopf frei zu bleiben. Ich glaube, da ist auch ein Trainer sehr wichtig. Und uns hat es geholfen, dann einfach mal anzufangen, wieder bei lockeren Läufen die Uhr zu Hause zu lassen und einfach zu sagen, ja, eigentlich ist doch ganz egal, wie schnell ich jetzt den lockeren Lauf mache. Also viel mehr wieder aufs Gefühl zu hören und auch ja zu spüren, was der Körper gerade will. Also wieder so mit dem Körper zu reconnecten.
Und ich glaube, das ist auch ein Prozess. Also das ist halt, bis zu den Olympischen Spielen 2016 in Rio, es halt da einfach halt steil bergauf die ganze Zeit ging. Und es ist, man das auch ein bisschen so selbstverständlich hinnimmt, dass es halt immer nach oben geht. Und ich glaube, dass dann die Leichtigkeit dann verloren ging, also weil man das dann halt zu sehr dann wollte und mit Druck das halt nie funktioniert. Und
ja, und ich glaube, uns hat es sehr viel geholfen, sich von den Erwartungen von anderen dann zu lösen. Also klar, je schneller man läuft, je besser man wird, umso mehr Erwartungen kommen auch von außen. Und das ehrt einen auch oder das macht auch Freude. Aber irgendwann merkt man das oder hat es uns geholfen zu sagen, okay, aber eigentlich sind es ja meine Ziele, die ich habe. Und wenn ich mein Bestes gebe, dann habe ich ja mein Ziel erreicht. Also irgendwie weniger nach außen zu schauen und viel mehr nach innen.
Gleich geht's weiter mit der heutigen Folge. Ich will dir nur ganz kurz die Info für die ProMind Academy mitgeben. Die ProMind Academy ist dein mentales Trainingscenter im Sport, mit dem du trainieren kannst wie die besten Athleten der Welt.
Egal ob Profisportler, Leistungssportler oder ambitionierter Hobbysportler, innerhalb der ProMind Academy bist du bestens aufgehoben und bekommst regelmäßig neue Trainingsimpulse, hast Zugriff auf ein komplettes mentales Fitnessstudio mit mentalen Trainingsübungen, bekommst jede Woche die Möglichkeit, in Live-Trainings mit mir, aber auch mit anderen Trainern und Trainerinnen an deinen persönlichen Herausforderungen zu arbeiten, kannst immer wieder an exklusiven Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Thema mentale Leistungsfähigkeit teilnehmen und du hast die Möglichkeit, dich auch immer wieder mit anderen Sportlern und Sportlerinnen auszutauschen, sodass du auch von anderen Sportarten lernen kannst. Das Beste zum Schluss, du hast all diese Trainingsinhalte immer in deiner Hosentasche als App verfügbar, sodass du sie auch dann einsetzen kannst, wenn es wirklich darauf ankommt. Direkt vor deiner Trainingseinheit, direkt vor dem Wettkampf und so kannst du immer bestmöglich vorbereitet in deine sportlichen Herausforderungen gehen. Also check auf jeden Fall jetzt die Shownotes aus oder geh einfach auf www.promind.academy. Da findest du nochmal alle Infos und hast die Möglichkeit, die ProMind Academy 14 Tage komplett kostenfrei zu testen. Anschließend investierst du 39 Euro pro Monat, um innerhalb der ProMind Academy zu trainieren und dich sportlich einfach maximal weiterzuentwickeln, sodass du in Zukunft auf all deine Herausforderungen bestmöglich vorbereitet bist, deine Ziele erreichen kannst und dein sportliches Potenzial wirklich komplett ausschöpfen kannst. Also check jetzt die Shownotes aus oder geh auf www.promind.academy und dann freue ich mich auf unser gemeinsames Training innerhalb der ProMind Academy. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Folge.
Ja, super, super wertvoll. Und jetzt habt ihr gerade schon Rio 2016 angesprochen und ich will ganz kurz, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, nur über eine Szene sprechen, die wahrscheinlich die meisten mit euch irgendwie von Rio 2016 vielleicht verbinden. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte das gar nicht so sehr auf dem Schirm damals 2016, als die Spiele wirklich stattgefunden haben, sondern ich habe das tatsächlich jetzt erst so in der Recherche für unser Interview entdeckt, dass es da so viel, irgendwie auch Reibereien gab, um euren Zieleinlauf, um es kurz einfach zusammenzufassen. Ihr seid auf Platz 82, glaube ich, 82, 83, zusammen über die Ziellinie gelaufen in Rio mit einem Lächeln. Und am Ende gab es darüber sehr viele Diskussionen in Bezug auf diesen Competitive Character des Rennens und dass ihr sozusagen das Ganze dann eher für irgendwie vielleicht Selbstinszenierung benutzt oder das Ganze irgendwie so hinstellt, als hättet ihr gar nicht alles gegeben. Wie seht ihr persönlich diese Szene heute?
Ja, das war ein Moment, wo wir uns also so extrem missverstanden gefühlt haben, glaube ich. Also das ist, Rio Olympische Spiele war das Ziel, für das wir halt 4 Jahre so gebrannt haben. Also egal, was die Frage war, Rio war unsere Antwort. Wir haben 24 Stunden am Tag nur an das Ziel gedacht und war dann halt auch, also krass, wir haben es geschafft, dass wir als Zwilling halt 2 Startplätze kriegen, wenn jede Nation halt 3 Startplätze hat. Also das war halt so, wow, unser Riesenziel haben wir erreicht. Und dann beim Marathon selbst ist halt einfach gar nichts gelaufen. Also wahrscheinlich halt auch, also weil wir halt vielleicht zu sehr auf das Ziel alles ausgerichtet haben und dann vielleicht genau, die Leichtigkeit dann schon vor dem Start verloren gegangen war. Und bei Kilometer 3 dann einen Sehnenanriss hatte. Also dann jeden anderen Marathon wäre ich ausgestiegen. Also macht keinen Sinn, mit einem verletzten Bein halt irgendwie einen Marathon zu laufen. Und gleichzeitig war es halt so, hey, das kann nicht sein. Ich habe jetzt 4 Jahre auf das Ziel hin trainiert. Ich muss über die Ziellinie vom Olympischen Marathon laufen. Und wir dann halt 800 Meter vom Ziel uns wieder getroffen haben und dann so das Gefühl hatten, ey, das gibt's ja nicht, also das ist irgendwie Schicksal. Wir trainieren 4 Jahre gemeinsam auf dem Ziel und jetzt kriegen wir die Chance, irgendwie den Marathon gemeinsam zu beenden und haben dann eben uns als Zwilling dann an die Hand genommen, haben den Schwestermoment quasi dann gedacht, jetzt beenden wir halt das gemeinsam und hätten halt nicht gedacht, was das dann für ein Aufruhr hinterher auslöst. Und ja, ich glaube, das ist, was wir jetzt im Nachhinein realisiert haben, weil Anna gesagt hat, wir haben uns so missverstanden gefühlt, die Leute, die den Marathon halt nicht gesehen haben und einfach uns beide super glücklich und erleichtert, natürlich, es war halt das Rennen unseres Lebens, glaube ich, was wir getrennt voneinander gemacht haben und wir sind halt zusammen über die Ziellinie und die Leute denken so, aber eigentlich sind die doch schneller und jetzt lächeln die noch und laufen zusammen über die Ziellinie. Und wir denken so, ja, aber ihr habt ja, also habt ihr nicht die ganzen 42 Kilometer verfolgt? Wir sind halt nie zusammengelaufen, wir haben gekämpft und halt wirklich alles gegeben. Und dann halt auch so irgendwie zu reflektieren und zu sagen, ja, aber die, die das, also nicht, dass ich gut finde, dass die das kritisieren, weil ich finde, wenn man halt nur einen Ausschnitt sieht, dann sollte man halt vielleicht die Meinung für sich behalten, aber trotzdem so ein bisschen Verständnis für die zu haben, dass sie das halt völlig falsch einschätzen können, wenn man halt nur das Ende sieht und das immer auch im Blick haben, wenn man andere ja Medienschlagzeilen liest, wenn da was geschrieben wird, nicht gleich immer schon vorzuurteilen, sondern zu sagen, ja, okay, kenne ich überhaupt die ganze Geschichte dahinter oder wird da irgendwie schon ganz schön krass in eine Richtung gedrängt?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist sicherlich ein Punkt, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten darf. Und ich muss ehrlich gestehen, ich bin da absolut bei euch, weil ich habe diese Szene mir angeschaut, beziehungsweise ich habe den Rennbericht gelesen so in einem Zeitungsausschnitt und ich dachte mir die ganze Zeit so, okay, wo ist jetzt eigentlich das Problem, dass die beiden zusammen über die Ziellinie gelaufen sind? Weil, wie ihr eigentlich auch gerade schon gesagt habt, dass einfach diese 4 Jahre lange Journey war, bis ihr überhaupt in Rio an den Start gehen konntet, zu zweit euch wirklich diese 2 von diesen 3 Startplätzen sichern konntet und dann im Marathon ja auch alles gepusht habt, um irgendwie das Maximum rauszuholen. Und ich könnte es verstehen, wenn ihr irgendwie jetzt, keine Ahnung, bei Kilometer 21 schon händehaltend über die Strecke gelaufen wärt, dann hätte man darüber diskutieren können, zu sagen, hey, wäre es nicht vielleicht wichtiger, dass die beiden irgendwie sich pushen und alles geben, so, aber so 800 Meter vorm Ziel oder dann direkt einfach nur die letzten paar Meter ja in Richtung der Ziellinie, da ist das Rennen ja vorbei, so, da auf den letzten 5 Metern kannst du jetzt keine 80 Plätze mehr gut machen und dementsprechend habe ich von meiner Situation her dieses ganze Trara auch nicht so wirklich verstanden. Aber natürlich ist es immer so eine Interpretation von vielen verschiedenen Seiten. Und wie hat es so für euch vielleicht auch im Nachhinein die Art und Weise verändert, wie ihr mit Kritik umgeht, so nach diesem Ereignis?
Also wir haben extremst viel Aufmerksamkeit im Vorhinein bekommen. Also wahrscheinlich, weil wir Zwillinge sind und weil Medien ja immer nach Storys suchen. Und das ist halt, je toller sie uns im Vorhinein schreiben, desto mehr Schlagzeilen macht es halt auch im Nachhinein. Also dann halt irgendwie zu sagen, irgendwas ist gut, ist halt weniger medienwirksam, wie dann halt uns runterzuschreiben. Also ich glaube, das haben wir dann halt verstanden, dass es halt manchmal da der Mensch nicht mehr das Wichtige ist, sondern quasi die Story drumherum. Und dann auch, dass es wichtig ist, dass man das halt, dass man auf sein Herz hört und das macht und dann mit sich im Reinen sein kann. Und dann sich auch nicht in der Situation fühlen sollte, alles rechtfertigen zu müssen. Also die Leute verstehen das, was sie verstehen wollen und dass man sagt, wie man gehandelt hat, warum man gehandelt hat. Und es ist trotzdem, jeder hat die Freiheit, dann selbst für sich das irgendwie zu verstehen oder nicht zu verstehen. Und dass es dann aber nicht mehr in unserer Macht liegt, quasi das zu beeinflussen.
Definitiv. Und ich glaube, das, was ja auch gerade von vielen irgendwie immer so ein bisschen, zumindest habe ich das so das Gefühl, in der Vorbereitung auf das Interview gehabt, bei euch missinterpretiert wird, ist so dieses Lächeln und Happy sein beim Laufen, wo man vielleicht dann von außen denkt, so hey, müssten die nicht total abgekämpft sein und müssten die nicht irgendwie sozusagen voll fokussiert sein. Auf der anderen Seite dieses Lächeln ja auch einfach eine extrem wertvolle mentale Strategie sein kann. Nutzt ihr das deshalb für euch?
Ja. Also ich glaube, wir also nicht bewusst so entstanden, aber wir sind uns mittlerweile bewusst, was es bei uns auswirkt. Also es ist bei uns eher so ein tranceartiger Zustand von fokussiert sein, aber trotzdem irgendwie glücklich und den Moment so anzunehmen und halt irgendwie die Zuschauer oder die Strecke, den Wettkampf so als so dankbar und sich an allem zu erfreuen. Auch wenn es halt weh tut. Also natürlich tut ein Wettkampf weh und ist anstrengend, aber das ändert sich ja auch nicht, wenn man anders schaut. Und das Wichtigste beim Laufen ist halt, dass man da ja entspannt oder so sich eine Leichtigkeit bewahrt. Und es geht halt viel einfacher, wenn die Gesichtszüge entspannt sind. Und Lächeln ist halt ein entspannter Gesichtsausdruck. Und wenn wir lächeln und Zuschauer das sehen, dann kriegt man auch eine ganz andere Energie zurück. Also
ja, wir haben gemerkt, dass es uns super viel hilft.
Ja, absolut. Also das ist ja rein von der Wirkung, die allein diese Gesichtsbewegung auf unseren Kopf auch hat, auf unseren Hormonhaushalt, super, super wertvoll. Und gerade natürlich bei einem extrem langen Rennen. Also klar, ich kann auch die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, den Kopf nach unten und irgendwie so gefühlt in der deprimierten Haltung laufen. Aber dann mache ich es mir wahrscheinlich selber unglaublich schwer. Und wenn ich stattdessen halt wirklich einfach mir dieses Lächeln schenke, vielleicht das Lächeln auch sogar von den Zuschauern noch zurückkriege, dann ist es halt umso einfacher. Und ich habe tatsächlich auch direkt in der Recherche hier auch ein Zitat von Eliud Kipchoge gefunden, der auch gesagt hat mal, wenn ich während eines Laufes müde wäre, dann beginne ich einfach zu lächeln, um mich selbst davon zu überzeugen, dass ich glücklich bin. Und das zeigt eigentlich genau das, was ihr gerade auch beschrieben habt, diesen Effekt, den man einfach für sich nutzen kann, um es sich dadurch ein bisschen einfacher zu machen.
Ja, und ich glaube auch, wirklich so zu sagen, ja, ist ja mega, dass ich so schnell laufen kann, dass ich mich so an die Grenzen bringen kann. Also man muss ja wirklich viel trainiert haben und wirklich fit sein, um in den Zustand zu kommen. Und das ist ein gutes Gefühl.
Ja, jetzt haben wir quasi hier über Eliud Kipchoge gerade schon so ein bisschen den Bogen zu Afrika gespannt. Und ihr wart ja auch einige Male in Afrika. Und es ist ja immer noch so, dass gerade da auch einfach die Läufer nochmal auf einem ganz, ganz anderen Niveau unterwegs sind, verglichen zum Beispiel mit Europa. Was würdet ihr sagen, unterscheidet so dieses Mindset der Afrikaner von dem der Europäer?
Ich glaube, ganz entscheidend, dass sie vom Gefühl, also das Gefühl des Bestimmten ist. Die laufen los und lassen sich treiben, hören auf ihr Gefühl, laufen dann immer schneller. Und das ist typisch deutsch oder auch, ich würde sagen, eher typisch europäisch ist. Genau, dass man, sobald man losläuft, auf die Uhr guckt und der erste Kilometer ja nicht zu langsam sein darf, weil dann zieht das ja den ganzen Schnitt runter. Und bei den Afrikanern ist es oftmals so, es ist ganz egal, wie schnell der erste Kilometer im Training ist. Also wie schnell oder wie langsam. Wichtig ist, wer hinten raus dann halt noch am schnellsten laufen kann. Und halt irgendwie diese Lockerheit und auch Freude, sich zu duellieren und auch gemeinsam zu laufen, gemeinsam sich zu battlen und ja, keine Angst vor Konkurrenz und auch keine Angst, mal vielleicht auch mal ein Training in Sand zu setzen im Sinne von, okay, das war jetzt doch ein bisschen zu viel gewollt.
But maybe I can do it next time.
Ja, genau. Also sich halt nicht entmutigen zu lassen, sondern einfach zu sehen, ah, okay, da bin ich noch nicht, aber ich bleib dran und
und auch so eine positive Naivität. Also man darf nicht verwechseln, dass man denkt irgendwie, dass die weniger professionell sein. Also das ist schon auch von Trainings wissenschaftlich und so sind die state of the art und machen das mega gut. Aber halt trotzdem haben die noch so eine Leichtigkeit und Freude. Ja, und ich glaube auch diese Gruppendynamik, dass da weniger Neid ist, sondern eher so, man will halt der Beste sein. Aber man gönnt es auch, wenn andere schneller sind, aber trotzdem will man halt noch schneller sein. Also dass es eher so ein positiver Wettkampf ist immer.
Okay, und das, was ich so ein bisschen entnehme, wahrscheinlich dann auch so weniger einfach diese, ja, vielleicht konkrete Laufplanung so. Also wir Deutschen, glaube ich, wir tendieren ja immer dazu, alles zu planen und für alles eine klare Strategie zu haben. Und das, was ich jetzt gesagt habe, nehme ich eher so auch dieses Feeling, mal zu sagen, hey, ich gehe heute das Training oder die Laufstrecke einfach mal ja so schnell an, wie ich kann. Und dann schaue ich mal, was hinten raus noch geht, anstatt mir das direkt von vornherein so einzuteilen, dass es definitiv reicht. Und die vielleicht eher dazu tendieren, dann auch mal zu sagen, okay, vielleicht breche ich dann hinten raus ein bisschen ein. Aber dann habe ich zumindest mal versucht, diese Grenze zu pushen auch wieder.
Ja, ja, genau. Voll. Also ich glaube, da gibt's ja auch den Satz, den die dann immer sagen, also let your body decide and not your mind. Also das ist halt, wir Europäer denken, dass wir vor dem Training genau wissen müssten, was passiert. Und die sagen sich dann halt oft auch, woher soll ich das jetzt wissen, zu was mein Körper heute fähig ist? Also das muss ich auch nicht wissen, das wird er mir schon zeigen.
Und gleichzeitig ist es für sie kein Weltuntergang, mal auszusteigen im Training. Also ich glaube, man darf das nicht als
erste Option irgendwie im Kopf haben, weil klar, bei intensiven Einheiten wird es immer hart. Aber wenn es dann wirklich mal so kommt, halt nicht irgendwie zu sagen, oh, ich kann ja gar nichts, sondern halt weiterzumachen. Ich glaube, da sind die besser aufgestellt vom Kopf her.
Wie viel davon habt ihr so im Laufe der Jahre versucht, für euch zu übernehmen?
Viel, ja. Also ich glaube, da das ist was, was man sich fast am meisten von den Afrikanern abschauen kann. Also diese Freude am Trainieren in der Gruppe, die Offenheit des Geistes und das Hören auf den Körper und halt auch richtig große Ziele zu haben und auch keine Angst zu haben, die für sich selbst auszusprechen oder zu definieren. Ja.
Und auch vielleicht die, ja, Wissbegierigkeit oder die offene Kommunikation, dass sie, selbst wenn wir halt dann dort im Trainingslager sind, die uns Fragen stellen. Also das ist halt immer so, hey, vielleicht kann ich ja von dir auch was lernen. So mit dieser Einstellung gehen die durchs Leben.
Ja, okay, also einfach diese Offenheit, so dass im Prinzip quasi, ja, auch jeder Mensch, dem man begegnet, irgendwie durchaus zu einem gewissen Teil ein Lehrer für einen selbst sein kann.
Ja.
Sehr cool. Jetzt haben wir schon so ein bisschen quasi über die ein oder andere, ja, mentale Technik gesprochen. Wie stark habt ihr aktuell so, oder wie war das vielleicht auch in der Vergangenheit, Mentaltraining wirklich in euren Trainingsprozess integriert? Ist das was, was ihr irgendwie auch wirklich mal gezielt außerhalb der Lauftrainingseinheiten macht, oder was ihr einfach sozusagen immer mit auch in diese Trainingseinheiten reinnimmt?
Ja, vielleicht erstmal zur Definition. Also für uns ist Mentaltraining, also nicht nur, ich glaube, ursprünglich ist es ja vor allem diese Technik, wie man läuft, also dass man sich den trainingskörperlichen Ablauf vorstellt. Für uns ist es immer auch, also wenn wir jetzt über Mentaltraining reden, ist es beides. Also zum einen, dass wir uns vorstellen, wie wir laufen wollen, wie locker und leicht das aussehen soll und gleichzeitig kraftvoll und schnell. Und zum anderen halt auch, wie wir vom Kopf her in Trainingseinheiten oder Wettkämpfe reingehen.
Und da ist so, dass wir das halt bei Wettkämpfen sehr bewusst machen. Also ich bin vor einer guten Woche jetzt einen Trail-Marathon gelaufen mit 45 Kilometern, 2800 Höhenmetern. Und wo ich dann auch schon vorm Start mir überlege, wie gehe ich die Distanz an. Also jetzt nicht nur halt von der Geschwindigkeit, sondern eher halt auch mental. Wie schaffe ich es halt über die gesamte Dauer von 4 Stunden 50 halt fokussiert zu sein und trotzdem halt locker genug im Kopf zu sein. Und da haben wir das schon im Marathon, also auf der Straße auch angewandt, dass wir uns das große Ziel in Etappenziele unterteilen. Also für uns ist so 5 Kilometer Abschnitte irgendwie, haben wir gemerkt, das ist gute Portion, gute Größe, die ist irgendwie gut machbar. Und dass wir dann halt nicht an der Startlinie stehen und denken, ich laufe jetzt 45 Kilometer, sondern ich stand halt an der Startlinie und habe mir gedacht, ich laufe jetzt 5 Kilometer. Und das mache ich halt einfach 9-mal hintereinander. Und das hilft, glaube ich, halt, ja, irgendwie, dass es machbarer alles erscheint. Und dann suchen wir uns für jeden Abschnitt dann ein Lied aus, das uns halt als Ohrwurm im Kopf begleitet. Und wir dadurch auch sowas haben, wo wir uns mental festhalten können sozusagen, dass die Gedanken halt nicht so abweichen. Also dann halt einfach die Gedanken im Fluss sind und trotzdem halt bei was Positivem und jetzt nicht anfangen, irgendwie nachzudenken, so, was, jetzt habe ich 4 Kilometer, das heißt, es sind ja noch 41, so, das ist ja wenig dann Energie bringt, sondern eben halt dann einfach bei dem Lied zu bleiben und bei Kilometer 4 denkt man dann halt eher noch 1 Kilometer und dann habe ich schon das erste Zwischenziel erreicht, dass es halt was Positives ist.
Ja, mega gut. Also gerade diese Technik, ihr habt das, glaube ich, bei Instagram auch als Pizzatechnik bezeichnet, den Namen finde ich richtig gut, hilft natürlich ungemein, so diese ganze Distanz einfach ein bisschen runterzubrechen und vor allem auch den Kopf zu beschäftigen. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich gerade im Laufen einer der größten Fehler, den viele machen, so dass man halt dem Kopf einfach ein Stück weit, sage ich mal, die ganze Zeit auf freien Lauf lässt und dann tendieren wir halt eher dazu, dann so ein bisschen in Negativität abzudriften, je nachdem, wie unsere Glaubenssätze sind, wie unsere Überzeugungen sind und wie viel wir schon an uns gearbeitet haben. Aber die Gefahr ist halt dann da, dass wir einfach doch in so ein Loch fallen und eben dann genau solche Gedanken haben, wie so, shit, jetzt habe ich gerade mal 4 Kilometer geschafft, jetzt habe ich hier noch eine ganze Menge vor mir und dementsprechend natürlich der Optimismus so ein bisschen flöten geht in dem Moment. Was macht ihr dann für euch, falls ihr trotzdem mal in so ein mentales Loch kommt?
Erstmal so nicht dagegen ankämpfen, weil das ja wieder nur verkrampft, sondern schauen, worauf kann ich jetzt den Fokus richten. Vielleicht, wenn ich bei einem Stadtmarathon bin, vielleicht sehe ich gerade jemanden an der Strecke oder vielleicht feuert mich jemand gerade an und darüber sich wieder zu freuen, um halt wieder irgendwie in diese guten Gefühle reinzukommen. Oder halt dann bewusst einfach vom Kopf, okay, irgendwas, was ich halt wirklich so fühlen kann, ich höre meinen Körper rein und schaue, wie mein Laufschritt ist, achte auf meine Arme, sind Arme noch, sind die Schultern noch entspannt? Wie sieht es mit meinen Beinen aus? Laufen die rund? Also sich quasi eine Aufgabe zu geben für die Gedanken und dann ist ja auch kein Platz mehr für Zweifel. Also dann hat man wieder so einen Fokus.
Und das dann halt, glaube ich, halt auch, wie du schon angedeutet hast, das halt anzunehmen. So dann halt einfach zu sagen, oh ja, meine Beine sind jetzt schwer und dann aber so quasi eine positive Begründung zu suchen, so, naja, also wie jetzt letzte Woche dann halt, ja, es ist aber auch, ich laufe gerade den Berg mit einer Steigerung von, keine Ahnung, 20% hoch, es wäre ja komisch, wenn die Beine jetzt nicht schwer sind, also halt quasi das zu sagen, okay, die sind schwer, aber das macht ja nichts, das hindert mich ja nicht daran, jetzt schnell laufen zu können und auch immer überzeugt zu sein, dass es, also wenn es richtig schwer oder schlecht gerade geht, immer überzeugt zu sein, dass es besser wird. Also die Hoffnung, die muss halt immer mitlaufen. Und auch selbst, wenn es dann irgendwann, es gibt auch natürlich Rennen, wo die dann nie eingetroffen ist. Also dass ich mich halt dann schon bei Kilometer 10 echt nicht gut gefühlt habe. Und jetzt im Nachhinein ich sagen würde, das wurde nicht mehr besser. Also das wurde tendenziell eher schlechter. Aber das ist in dem Moment egal. Ich muss bis zum Schluss überzeugt sein, es wird wieder gut, es wird wieder besser. Weil nur das ermöglicht es mir ja dann, an der Grenze weiterhin zu laufen. Wenn ich wüsste, es wird nicht mehr besser, dann ist ja, ich glaube, dann fährt der ganze Körper runter und dann will man halt eigentlich gar nicht mehr. Aber solange man die Hoffnung hat, hey, jetzt gerade ist es zwar super schwer, aber ich werde wieder flüssig laufen, ich werde wieder meinen Schritt finden. Und da,
ja, ja, ich glaube, Schritt finden, also in unserem Kopf ist dann auch oft so finde den Rhythmus, komm wieder in deinen Rhythmus rein. Also, dass man so ja, in den Flow kommt, also dass man seinen eigenen Rhythmus wieder findet, der einen dann so Stück für Stück wieder nach vorne bringt.
Ja, mega gut. Also ich glaube, dieser Tipp, sich einfach auch so ein bisschen da zu öffnen und so diesen ganzen vielleicht auch negativen Gedanken in dem Moment gar nicht so sehr im Weg zu stehen, sondern einfach das in dem Moment dann vielleicht auch einfach zu akzeptieren, ist super wertvoll, weil wir dann halt nicht so eine innere Blockade direkt aufbauen und dann eigentlich nur noch irgendwie die ganze Zeit gegen uns selbst kämpfen, sondern uns dann eben die Möglichkeit wieder geben, zu schauen, okay, trotz dieses mentalen Lochs, das ich gerade habe, so, wie kann ich denn jetzt weitermachen? Was sind sozusagen die Punkte, die mir wieder Halt geben? Worauf kann ich mich fokussieren? Und da habt ihr ein paar super wertvolle Punkte genannt. Und wie lange hat das für euch gedauert, bis ihr das wirklich, sage ich mal, so auf einer sehr konstanten Basis einsetzen konntet? Weil oftmals ist es ja so, wir beschäftigen uns viel mit diesen Dingen. Wir sind uns vielleicht durchaus bewusst, wie das Ganze funktioniert und wie ich auch in so einem Lauf wieder meinen Fokus finde, wie ich mich vielleicht aus so einem mentalen Loch raushole. Und trotzdem bin ich dann in der Situation und mir gelingt es nicht, die Sachen umzusetzen. Wie lange hat es für euch gedauert, bis das wirklich, sage ich mal, zuverlässig auch funktioniert hat, sodass ihr einfach durch diese mentalen Tipps auch besser geworden seid?
Ich glaube, das ist ein Prozess, den wir noch immer nicht 100% in den ganzen Trainingseinheiten irgendwie durchziehen. Also mal klappt es richtig gut und dann sind wieder Trainingseinheiten, wo man selbst hinterher merkt, so ja, okay, ich habe es nicht geschafft, so locker im Kopf zu bleiben, wie ich sein wollte. Also weil die Erwartungen vielleicht im Kopf zu groß waren. Und das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, dass nicht jede Trainingseinheit ein Wettkampf sein darf. Also dass man sich auch nicht zu sehr in die Trainingseinheiten so reinbeißen darf. Also es müssen ausgewählt starke Einheiten dabei sein, aber genauso braucht man halt Einheiten, wo man wirklich richtig locker im Kopf ist und sich da nicht zu sehr schon ja mentale Energie reinpulvert, weil wenn es richtig zählt, ist es halt im Wettkampf.
Ja, das ist, glaube ich, auch ein super wertvoller Tipp, weil gerade im, na, sagen wir mal, so ambitionierten Hobbysport ist das wahrscheinlich immer so eine Herausforderung, dass jeder immer denkt, so, okay, jetzt habe ich heute meine Trainingseinheit und jetzt muss ich richtig pushen und jetzt muss ich richtig Gas geben. Und wenn man aber mal auf die Seite der Profiathleten und Athletinnen schaut, dann erkennt man so, hey, die trainieren auch nicht in jeder Trainingseinheit komplett bei 100% am Limit, sondern das ist auch immer wieder dosiert. Da gibt es auch mal wieder, wie ihr gerade angesprochen habt, so diese lockeren Einheiten. Und dementsprechend darf ich mir eben auch mal wieder so diese Balance da erlauben, um nicht jedes Mal so komplett am Limit zu sein und komplett jedes Mal das Gefühl zu haben, ich laufe hier einen Wettkampf in meiner Trainingseinheit.
Ja, und ich glaube, je besser die Athleten werden und je erfahrener, umso cooler sind die auch selbst damit, wenn man halt in der Gruppe läuft und sie merken so, nee, heute wollte ich eigentlich wirklich locker laufen und dann sind halt die ganze Zeit drücken, einfach zu sagen, ja, okay, ist doch okay, dann laufe ich halt ein bisschen langsamer für mich. Das ist halt auch viel mentale Stärke, wirklich.
Und Selbstbewusstsein, dass genau. Man halt danach Mut hat, langsam zu laufen und nicht denken muss, wenn ich nicht jeder Trainingseinheit zeige, dass ich die Schnellste bin, dann, ja, dann kratzt das an meinem Ego oder so.
Ja, mega gut. Jetzt habt ihr ganz am Anfang der Folge schon angesprochen, dass es für euch immer auch gerade in Verletzungsphasen natürlich super wertvoll war, so den Zwillingspart dabei zu haben und sozusagen da immer ein bisschen Motivation rauszuziehen. Wie geht ihr inzwischen selbst mit Verletzungen um oder wie seid ihr vielleicht auch in der Vergangenheit mit Verletzungen umgegangen, wenn es wirklich mal längere Zeit dazu geführt hat, dass ihr gar nicht laufen konntet?
Ja, das war nach den Olympischen Spielen war es so, dass ich dann halt das gesamte Jahr, also ich glaube, es waren irgendwie 139 Tage noch oder so, keinen Schritt machen konnte oder durfte. Und wo ich dann gemerkt habe, dass es wichtig sau ist, es geht da nicht darum, halt irgendwie was zu machen, sich irgendwie fit zu halten oder so, sondern das Ziel ist, wieder nicht zu trainieren, sondern wieder gesund und fit zu werden. Und da eben den Fokus komplett neu zu setzen und dann sich zu fragen immer, ja, wenn ich jetzt halt irgendwie schwimmen gehe oder so, hilft mir das, schneller fit zu werden und wieder schneller laufen zu können? Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann zu denken, ja, okay, muss es dann sein? Also da halt so eine innere Ruhe und Gelassenheit finden. Und da haben wir gemerkt, dass in solchen Situationen Meditation extremst viel hilft. Also wenn der Körper halt unbedingt sich bewegen will, laufen will, die Gedanken dann halt anfangen halt zu kreisen und so, halt einfach sozusagen ja da die zu entschleunigen und halt die Möglichkeit zu finden, ganz zu sich zu kommen. Weil ich glaube, dass dann die innere Stärke auch am meisten hilft, dass man schnellstmöglich wieder gesund wird. Weil oft ist Verletzung oder wir glauben, dass der Körper ja durch Verletzung auch mit einem zu einem spricht. Also das ist, es hat manchmal den Anschein, dass eine Verletzung total plötzlich kommt. Und wenn man dann meist wirklich ehrlich zu sich selbst ist, gab es Anzeichen schon viel, viel vorher, viel, viel früher. Und wenn man auf die halt nie hört, sondern immer denkt so, nee, ist schon alles in Ordnung, ich kann weiterlaufen, ich kann weiter trainieren. Irgendwann sagt dann der Körper halt so, hey, ich habe dir jetzt schon 10-mal ein Zeichen gegeben, wenn du es nicht sehen willst, dann lasse ich dich halt jetzt gar nicht mehr laufen. Also da halt wieder dann zu merken, okay, vielleicht sollte ich irgendwie achtsamer mit meinem Körper umgehen, mehr auf die Zeichen in meinem Körper hören. Und das ermöglicht es dann auch vielleicht fürs nächste Mal, dass die Verletzung halt erst gar nicht auftritt. Ja, und auch, also zum einen den Schmerz unterscheiden zu können. Also klar sind manche Trainingseinheiten halt echt schmerzhaft, aber es ist halt ein großer Unterschied, ob man einen körperlichen Schmerz durchs Training verursacht oder halt, weil halt irgendwas im Ungleichgewicht ist oder weil man irgendeine Blockade hat. Und wenn man drei Tage ist für uns so das Ding, wenn man Beschwerden hat, dann kann man das behandeln, Black Roll und was es alles gibt. Und man kann auch weiter trainieren, aber wenn es nach 3 Tagen eher schlechter als besser wird, nicht zu denken, naja, ich behandle es weiter und trainiere weiter, weil vielleicht ist es nach 7 Tagen weg, sondern dann stellen wir schon den Trainingsplan um, weil wenn es nach 3 Tagen nicht besser wird, dann wird es schlechter und nicht besser. Also das ist halt einfach so, wenn man normal weiter trainiert. Also und lieber einen Tag, wenn man wirklich eine Verletzung hatte, lieber einen Tag länger warten oder 3 Tage länger warten, als zu früh anzufangen, weil
das, was wir definitiv nicht wollen, in so eine Spirale reinzurutschen, von Anfang aufhören, weil das kostet mental super viel Kraft. Dann lieber noch oder auch eine Woche länger warten und dann wirklich fit und ja mit dem inneren Selbstbewusstsein anzufangen. Ja, das war vielleicht noch eine Geschichte, ein Physio von uns, da, was hatte ich denn da? Ich glaube, Knochenhautentzündung oder hatte Ermüdungsbruch im Wadenbein, genau. Und dann habe ich gemeint, ob ich schon wieder laufen kann. Und der so, ja, weiß nicht, sag du es mir. Und ich so, ja doch, ich glaube, ich kann laufen. Und dann hat er halt das linke Bein genommen, das war sein eigenes, und hat so fest, der kann auf den Boden gestampft. Und ich bin schon zusammengezuckt. Und der so, jetzt mach du das. Und ich mach's mit rechts. Und der so, ja, aber auch mit links. Ich so, nee. Der so, hä, warum nicht? Ich so, ja, also da war ich ja verletzt. Und der so, ja, aber du bist doch wieder gesund. Und ich konnte nicht mit voller Kraft mit links auf vom Kopf her auftreten. Und da hat er gesagt, so, wenn du das noch nicht kannst, wirst du halt in einer Schonhaltung laufen. Also bevor du mental deinen Körper nicht wieder 100% vertraust, fang auch nicht an, 100% wieder trainieren zu wollen.
Mega gutes Beispiel. Danke fürs Teilen. Und ich glaube auch gerade in dem Part, so für dieses eigene Körpergefühl, ist ja auch dann nochmal so die Meditation, die ihr angesprochen habt, super wertvoll. Nicht nur so, um quasi den Kopf zur Ruhe zu bringen, wenn er dann all die Gedanken hat und unbedingt wieder laufen will, sondern auch quasi, um dieses Körpergefühl halt immer weiter zu verbessern, immer mehr auch zu spüren, okay, wie geht's mir eigentlich wirklich? Was kommuniziert mein Körper so mit mir? Und bin ich jetzt gerade auf dem richtigen Weg? Ist es wirklich irgendwie gerade einfach nur so der Schmerz der Trainingseinheit, oder ist da irgendwie mehr? Muss ich mir vielleicht da mal eine Pause gönnen oder muss ich vielleicht den Trainingsplan umstellen? Und auch das ist ja ein super wertvoller Benefit. Und einfach mal, um das so für die Zuhörer kurz runterzubrechen, wie meditiert ihr für euch?
Unterschiedlich. Also manchmal mit angeleiteter Meditation. Wir sind auch beide gläubig. Also für mich ist Gebet auch eine Art Meditation. Manchmal auch einfach nur in der Natur sitzen und halt zu atmen und halt nicht irgendwie angeleitet zu werden, sondern halt wirklich einfach nur da zu sitzen und zu atmen. Ja, und manchmal auch in Form von einer Gehmeditation, dass wir langsam irgendwo entlanglaufen und halt bei jedem Schritt bewusst ein- und ausatmen. Und manchmal, ich weiß nicht, ist es also vielleicht eine Mischung aus Art Trance und Meditation, wenn wir uns Musik auf die Ohren machen und halt schafft, einfach nur so in der Musik, in dem Moment zu sein. Ja, also es ist eigentlich immer spontan und unterschiedlich. Und das, was ich jetzt vor einem Jahr angefangen habe, gut im Jahr, eben, dass ich in kaltes Wasser gehe und halt auch den Winter über, dann auch bei minus 10 Grad oder so, wo ich gemerkt habe, dass ich da halt in den Zustand halt, sobald ich in dem Wasser bin, halt komme. Dass halt die Gedanken haben keine Möglichkeit, irgendeinen Gedanken zu greifen sozusagen, dass es halt nur um die Atmung geht. Und dass, wenn ich die Atmung unter Kontrolle habe, ich merke, ich meinen ganzen Körper unter Kontrolle habe. Und das war was für mich quasi das die Essenz der Meditation dann ist. Also, dass es in diesen Zustand zu kommen, dass der Atem quasi alles bestimmt.
Ja, super spannende Erkenntnis. Und das findet man ja eigentlich auch in ganz vielen verschiedenen so Bewegungen wieder. Also auch im Yoga zum Beispiel ist ja auch alles immer mit diesem Atem connected. Und wenn man den Atem rausnimmt, dann ist Yoga eigentlich nur Gymnastik, wenn man so will. Aber Yoga wird zu Yoga durch die Kombination mit der Atmung sozusagen. Und dadurch habe ich dann halt diese ganz bewusste Kontrolle über den Körper und kann meinen Körper eben auch irgendwie durch die komplexesten Übungen oder durch die anstrengendsten Parts irgendwie durchbringen und trotzdem diese Gelassenheit beibehalten. Und das ist ja auch genau der Punkt, zum Beispiel in einem Eisbad, so, wo ich dann plötzlich in der Lage bin, irgendwie meinen Körper zu kontrollieren, obwohl es einfach wirklich verdammt kalt ist. Also super, super wertvolle Tipps. Was würdet ihr abschließend sagen, wie viel Prozent so auf einer Skala von 1 bis 100 macht für euch der Kopf aus beim Laufen?
Ja, Lisa, warte, wir müssen beide überlegen und dann sagen. Oh, das ist schwierig. Ja, also ich würde sagen, es ist halt, der Körper muss 100% fit sein, Aber wenn der Kopf nicht 100% bereit ist, dann nützt dir das alles gar nichts. Also der Kopf ist das Entscheidende, aber man kann auch nicht nur mit dem Kopf laufen. Also genau, man muss schon die Fitness mitbringen, aber dass man die PS dann auf die Straße bringen kann, ist 100% Kopf.
Ja, ja.
Okay, cool. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich all meinen Interviewgästen immer stelle. Und zwar geht es ja letztendlich klar im Sport, im Leistungssport, im Profisport immer auch um Erfolge. Und dennoch bedeutet Erfolg natürlich irgendwie für jeden individuell was anderes. Was bedeutet Erfolg für euch?
Das haben wir, glaube ich, jetzt im Laufe der Jahre gemerkt, dass es darum geht, um die Momente, die man erlebt, aber auch, also die Momente auf der Reise, also dass das Ziel an sich notwendig ist, um sich eben zu motivieren, auf irgendwas hinzuarbeiten, sich irgendwo hinzubewegen, nur der Weg dorthin genauso wichtig ist wie das Ziel selbst und auch die Menschen, die man auf diesem Weg trifft, denen man begegnet, dass das Wertvolle ist, was für uns die ganze Reise ausmacht oder das den Sport ausmacht.
Ja, ich würde sagen, unser Erfolg ist, dass wir das jeden Tag machen dürfen, diese Momente erleben und Begegnungen zu haben.
Sehr cool. Danke euch. Okay, wirklich letzte Frage jetzt. Was sind so die besten Kanäle, um einfach euren Weg zu verfolgen, um vielleicht auch noch mehr so mentale Tipps von euch mitzunehmen, bis mit euch in Kontakt zu kommen? Ist Instagram der beste Kanal?
Ja, Instagram auch. Und wenn man halt mehr Kontakt mit uns haben will oder halt eine intensivere Betreuung. Also wir machen Coaching halt für Ernährung und für Trainingspläne. Und wo es halt uns genau darum geht, halt die Person als Individuum zu sehen und eben was zu machen, was halt für die Person passt. Also dass es nicht so ist, dass die Person sich an einen Trainingsplan oder so anpassen muss, sondern wir etwas für die Person anpassen und eben denen dann so zu ermöglichen halt, weil ich glaube, dass Sport, Bewegung, Ernährung einen so großen Mehrwert für die Lebensqualität ist. Ja, und dass eben möglichst viele Menschen dann auch in ihren Alltag integrieren können.
Und das wäre dann hannatwinscoaching.de.
Genau.
Okay, perfekt. Dann packe ich das auf jeden Fall auch mit in die Shownotes. Und ja, dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel, als mich bei euch hier zu bedanken. Anna, Lisa, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für euren Input. Danke für alles, was ihr geteilt habt. Und generell auch, dass ihr einfach auch über Instagram unter anderem immer wieder auch so viele Insights aus eurer eigenen Herangehensweise an die Wettkämpfe und so weiter teilt. Weil ich glaube, dass das einfach eben genau das ist, was viele auch so ambitionierte Hobbysportler brauchen oder einfach andere Sportler und Sportlerinnen auch brauchen, immer wieder mal diese Orientierung zu haben, zu schauen, hey, was machen denn wirklich die Top-Leute? Was sind so Tricks, die ich immer wieder nutzen kann? Und einfach von diesen Leuten zu lernen, ist super wertvoll und dafür braucht es eben auch diese Offenheit von eurer Seite. Also vielen, vielen Dank dafür.
Danke dir, dass du uns zu deinem Podcast eingeladen hast und wir jetzt uns so mit dir unterhalten durften.
Sehr gern. Dann liebe Grüße zurück nach Deutschland und bis bald.
Mach's gut. Ciao.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.